Guten Tag und herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Mein Name ist Lucien Strauch, ich bin Dramaturg hier am Schauspielhaus Bochum und mit mir in unserer gemütlichen kleinen klimatisierten Tonkabine sitzt heute die Regisseurin Leonie Mevissen. Hallo, liebe Leonie.
Hallo, Lucien.
Charlotte Perkins Gilman, die Autorin von Die gelbe Tapete, lebte 1860 bis 1935 in den USA. Sie war Schriftstellerin, Frauenrechtlerin, Aktivistin für das Frauenwahlrecht. Sie schrieb Romane wie beispielsweise Herland 1915, in dem sie eine utopische Gesellschaft beschreibt, die ausschließlich aus Frauen besteht. Sie schrieb auch Lyrik. Sie war Herausgeberin eines eigenen Magazins namens Forerunner, in dem sie eigentlich alle Beiträge selbst verfasste. Sie schrieb mit Women and Economics auch eine Abhandlung über die Vorteile der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen von ihren Ehemännern. Man sollte an der Stelle vielleicht nicht verschweigen, dass sie in den späteren Jahren ihres Lebens durchaus auch nationalistische Positionen vertrat, sich gegen ein in ihren Augen Übermaß an Zuwanderern in den USA wehrte oder dagegen anschrieb. Heute ist sie aber bekannt vor allem, und das ist was von ihr bleibt, ihr feministisches Schreiben und Schaffen. Und ganz konkret da eben eine recht kurze Erzählung, also sind etwa nur 20 Seiten, die erstmals 1892 erschien, und das ist Die gelbe Tapete. Leonie, vielleicht magst du einmal erzählen, wann und wie ist dir dieser Text zum ersten Mal begegnet?
Dieser Text ist mir tatsächlich schon vor einigen Jahren in meinem Studium begegnet. Ich habe Anglistik studiert und dort im Kontext mit einer Auseinandersetzung zu Self-Writing, also ganz klassisch könnte man auch autobiografisches Schreiben dazu sagen. Self-Writing fasst das ein bisschen größer. Also wenn wir daran denken, denken wir vielleicht an so klassische Autobiografien. Aber ich würde so weit gehen und sagen, dass zum Beispiel auch sowas wie Fotografien und Texte dazu schreiben auf Instagram auch eine erweiterte Form von Self-Writing sind. Und in diesem Zusammenhang alles, was darunter fallen könnte und eben auch diese Praxis des Schreibens, des autobiografischen Schreibens, bin ich auf diesen Text gestoßen, weil dieser Text auch selber, ja, autobiografische Züge hat. Und hier geht es gar nicht darum zu definieren, inwiefern das ein autobiografischer Text ist, sondern das Interesse besteht darin, dass wir über Schreiben ja in einen Reflexionsprozess mit uns selber treten. Und das passiert dort. Also eine Form von Erkenntnisgewinn durch Schreiben, aber auch Gestalten und Form. Ja.
Was für ein Self-Writing ist Die gelbe Tapete? Oder was für eine Geschichte erzählt dieser Text überhaupt?
Das passiert auf zwei Ebenen. Einmal haben wir eine Autorin, du hast gerade ja, ihr Werk vor allen Dingen auch ausführlich beschrieben, die wahrscheinlich selber eigene Erfahrungen in diesem Text verarbeitet. Und gleichzeitig haben wir eine Protagonistin, die auch schreibt. Wir finden natürlich besonders die Protagonistin, unsere Erzählfigur, interessant, die schreibt. Und da ist es eben nicht ganz klar, inwiefern unsere Erzählerin wirklich verlässlich schreibt, was sie uns alles in ihrem Schreiben anvertraut. Was auf jeden Fall spannend ist, ist, dass sie immer eine Leserschaft anspricht. Also es gibt eine sehr direkte Ansprache. Und so kam ich auch darauf, dass dieser, und da war ich auch gewiss nicht die Erste, dass dieser Text auch durchaus ja, für eine Bühne geeignet ist, weil es eine sehr direkte Ansprache zu einer Leserschaft oder eben in unserem Fall einem Publikum gibt.
Was erlebt diese Erzählerin?
Wir lernen in der gelben Tapete eine Erzählerin kennen, die von ihrem Mann, der Arzt ist, so beschreibt sie es, damals nannte man das, eine Ruhekur verordnet bekommt. Es ist aus verschiedenen Textstellen anzunehmen, dass diese Protagonistin vor kurzem ein Kind bekommen hat. Man könnte annehmen, dass heute würden wir es eine postnatale Depression, dass sie daran vielleicht leidet. Und obwohl der Mann Arzt ist, glaubt er seiner Frau nicht wirklich, dass sie krank ist, nimmt ihre Symptome nicht richtig ernst und alles, was ihm einfällt, ist, ihr Ruhe zu verordnen und isoliert sie. Sie hat kaum Ansprache und wird mehr oder weniger in ein Zimmer eingesperrt. Und in dieser sehr kurzen Erzählung verfolgen wir ungefähr einen kurzen Sommer über einige Wochen, in der sie keine Ansprache und nur diese Tapete und nur diese Form der Auseinandersetzung kennt, hat. Und was genau mit ihr danach passiert, ist auch nicht wirklich klar.
Vielleicht können wir es, wollen wir es trotzdem anreißen. Also es gibt dieses ja eigentlich irgendwie fast klassische, man könnte sagen, Spuk- oder Horrorfilm-Setting, was die Erzählerin zum Eingang ja auch selber thematisiert. Also es gibt eben dieses Ehepaar, fährt auf ein Haus am Land, weit ab von der nächsten Straße. Es gibt einen großen Garten drumherum, es gibt zahlreiche Zimmer. Und der Ehemann entscheidet aber für sie, sie solle doch bitte in einem Zimmer im oberen Stockwerk untergebracht werden. Ein total karges Zimmer. Sie stellt sich vor, dass da früher Kinder drin untergebracht waren. Es gibt vergitterte Fenster. Es gibt kaum Möbel. Es gibt ein an den Boden festgeschraubtes Bett. Und es gibt eben, du hast es schon gesagt, diese eigentümliche gelbe Tapete, mit der sie in eine Verbindung tritt. Was passiert da zwischen ihr und dieser Tapete?
Das ist sehr schwierig. Ich glaube, in erster Linie ist die Tapete die einzige Form von einen der wenigen Reize, die sie erlebt. Und zuerst ist sie gar nicht angetan davon. Also zuerst hat man das Gefühl, es geht nur um ein ästhetisches Werturteil, dass das Zimmer nicht schön genug sei, dass die Tapete nicht schön genug sei. Und innerhalb der Erzählung folgen ganz viele Passagen, in der die Tapete bis ins Detail beschrieben wird. In unserer Arbeit war es auch sehr interessant, obwohl so viel Tapete beschrieben wird, gibt es eigentlich kein klares Bild. Also man könnte sich ganz viel darunter vorstellen. Und in unserer Arbeit haben wir uns auch nicht dafür entschieden, die Tapete irgendwie zu zeigen, weil es nicht darum geht. Die Tapete zu beschreiben, ist für sie ein Prozess. Es ist Ablenkung von ihrer eigentlichen Situation. Es ist die Möglichkeit, sich nicht damit auseinanderzusetzen, was sie eigentlich empfindet, vielleicht. Und solange sie die Tapete beschreiben kann, muss sie die anderen gruseligen Umstände, die du gerade sehr gut beschrieben hast, nicht so sehr wahrnehmen. Also vergitterte Fenster, ein festgeschraubtes Bett. Da ist es einfacher, eine unästhetische Tapete zu beschreiben. Soweit, so gut. Und dann innerhalb der Erzählung kippt es irgendwann. Es wird klar, auch diese Tapete verbirgt irgendetwas. Das erfahren wir zumindest von ihr und das möchten wir ihr auch glauben. Und wenn wir ihr glauben, dann sind wir auch davon überzeugt, dass sich etwas hinter der Tapete verbirgt. Und was sich dahinter verbirgt, bleibt offen, dass da etwas rauskommen möchte, dass sie dem etwas oder dem etwas helfen möchte, das wird zunehmend klarer. Und wie sich das gestaltet, also die Grenze von außen und innen, von vor und hinter der Tapete, verschwimmt immer mehr.
Du hast es jetzt beschrieben als eingangs eine Form von Ablenkung von äußeren Umständen, diese obsessive Beschäftigung mit der Tapete. Ich glaube, je tiefer man in den Text eintaucht, desto mehr kriegt man gleichzeitig aber den Eindruck, dass ja über die Beschäftigung mit der Tapete ein eigentlich ein Erkenntnisprozess stattfindet. Also es ist immer die Rede von diesen Mustern. Überhaupt ist es ein Text, der eigentlich voll ist von Metaphern, von Analogien. Und sehr runtergebrochen kann man eben sagen, eine Beschäftigung mit den Mustern in der Tapete ist vielleicht auch übertragen eine Beschäftigung mit den Mustern, in denen diese Frau selber in einem patriarchalen gesellschaftlichen System steckt. Ohne diesen Prozess jetzt komplett durchzudeklinieren, würde ich trotzdem, ich glaube, das kann man machen, ohne zu spoilern, denn das, was diesen Text sicherlich so spannend und so packend macht, ist dieser Prozess. Würde ich gerne einmal ans Ende springen, wo es heißt, ich bin endlich herausgekommen, dir und Jenny zum Trotz, und ich habe das meiste von der Tapete weggerissen, darum könnt ihr mich nicht wieder zurückstecken. Nanu, warum sollte dieser Mann in Ohnmacht gefallen sein? Er war's aber, und zwar genau quer über meinen Weg an der Wand entlang, sodass ich jedes Mal über ihn hinwegkriechen musste. Was ist das in deiner Interpretation für ein Ende? Ist das ein Zusammenbruch dieser Erzählerin oder ist das ein Aufbruch?
Nun, das Schöne oder gerade überhaupt die Entscheidung, das auf eine Bühne zu bringen, die wird ja dadurch getragen, dass man sowas setzen kann. Also während diese Erzählung damit endet und eben sehr offen bleibt, kann man dann auf einer Bühne etwas zeigen und das bebildern. Ich oder uns, wir haben ja auch gemeinsam daran gearbeitet, war sehr wichtig, das sehr deutlich als Aufbruch zu markieren. Und nicht, sicher kein einfacher, kein leichter. Ich glaube, mir persönlich ist immer wieder in dem Text aufgefallen, auch wenn dieser Text sehr alt ist, dass ich großen Respekt vor der Klarheit und dem Mut dieser Protagonistin habe, die es immer wieder schafft, ihre eigenen Emotionen deutlich einzuordnen und zu beschreiben und daraus irgendwie in ein Handeln kommt. Und das Handeln hat eben Grenzen. Die Strukturen, die du gerade beschrieben hast, sind da. Der Raum ist vergittert, sie ist irgendwie gefangen. Da gibt es ganz logisch kaum Handlungsspielraum. Und trotzdem bewegt sie sich, trotzdem erzählt sie, trotzdem macht sie das, was sie noch machen kann und hört nicht auf. Ja, und innerhalb unserem Bühnenkontext wollten wir das so stark machen wie möglich und auch sie so stark zeigen, wie möglich, wie wir sie als stark gesehen haben.
Du hast es schon eingangs beschrieben, die Gestalt dieses Textes ist ja eben die dieser Reihe von Tagebucheinträgen der Erzählerin, die sie auch heimlich schreiben muss, die sie vor ihrem Ehemann John verbirgt. Und wenn wir sie lesen, dann fühlt sich das ein bisschen an, wie als hätten wir diese Tagebucheinträge in einer Schublade gefunden. Also es hat fast was Voyeuristisches. Und das ist so eine intime Form, die ja bestimmte Eigenheiten mit sich bringt. Also ein Text auch, der sein eigenes Geschriebensein thematisiert. Wie überträgst du das wiederum auf ein Theatersetting, was ja ganz andere Regeln mit sich bringt?
Das stimmt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, oder sagen wir so, oder für mich war die logische Übertragung nicht das Schreiben zu zeigen, sondern dass die Erweiterung des Schreibens auf einer Bühne das Erzählen ist. Also das Publikum ist quasi das Medium, auf das sie ihre Geschichte einschreibt. Und ich glaube auch, dass Papier keinen höheren Wahrheitsgehalt hat, auch wenn sie Tagebuch schreibt, auch wenn wir Sachen über uns aufschreiben, imaginieren wir immer eine Leserschaft mit. Und in diesem Schreiben formen wir uns, formen wir ein Wunschdenken, wir formulieren, wie wir es eigentlich gerne hätten. Manchmal ehrlicher, manchmal, ich möchte nicht sagen unehrlicher, wünschender, manchmal kann Schreiben eine Beichte sein und doch ist es immer eine Form von, ja, es gibt immer eine gewisse Instabilität und das passt zum Erzählen, also vor allen Dingen zum direkten Erzählen in einem Theaterkontext. Und weil wir ein Bühnenbild haben, was sehr nah an unserem Publikum ist und es gibt verschiedene Seiten, die bespielt werden können, gibt es auch immer wieder verschiedene Perspektiven, verschiedene Momente der Ansprache, die immer ein bisschen anders sind. Keine Person im Publikum erhält dieselbe Ansprache. Das heißt, jede Geschichte, die erzählt wird, ist für jede Person im Publikum ein bisschen anders. Und jede Perspektive ist ein bisschen anders. Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung dafür, was überhaupt Erzählperspektiven sind und auch inwiefern wir überhaupt unsere eigene Wahrnehmung in eine Geschichte fassen können.
Du hast den Text als Solo mit der Schauspielerin Abena Prempel auf die Bühne gebracht, und zwar im Oval Office im Keller des Schauspielhauses. Das ist ja ohnehin schon ein besonderer Raum, aber das Bühnenbild, das Isabella Wolku entworfen hat, transformiert ihn ja nochmal in etwas ganz Neues. Wie würdest du das beschreiben?
Erstmal war ich, erstmal habe ich diesen Text sehr bewusst für das Oval Office gewählt. Ich hatte das Gefühl, dass gerade dieser Raum die Form des Textes unterstützen könnte. Gerade wenn es um die Enge und Beklommenheit geht, so wird fast der ganze Raum zum Raum, in dem sich die Protagonistin ausschließlich befinden darf. Und Isabella hat diesen Raum aber nochmal viel mehr Tiefe gegeben, indem sie verschiedene Spiegelelemente und zusätzliche Spiegel aufgestellt hat. Es ist erstmal gar nicht so leicht, wenn man das Oval Office kennt und eintritt, sich in diesem Raum zu orientieren. Wege sind nicht ganz klar. Es gibt zwei Bühnentribünen, die sich gegenüberstellen. Und so sieht man als Publikum sich gegenseitig. Man sieht sich die ganze Zeit dabei, wie man einem Stück zuschaut, entweder sich selber in einem Spiegel oder sich in Form von anderem Publikum. Und es braucht, glaube ich, einen Moment, sich daran zu gewöhnen und Sichtlinien für sich zu finden. Im besten Sinne, wir müssen uns bemühen, der Perspektive von unserer Erzählerin zu folgen. Das ist das Ziel. Also wir wollen uns bewusst in sie hineinversetzen. Und dann gibt es gleichzeitig noch ganz viel Bewegung innerhalb des Bühnenbildes, die wunderbar aufzeigen, was für eine gedankliche Bewegung in der Figur stattfindet, was für eine Entwicklung sie durchmacht. Und so treten wir in das Oval Office eigentlich in die Gedankenwelt einer Frau.
Wenn du diesen Theaterabend auf eine Frage runterbrennen müsstest, welche Frage wäre das?
Vielleicht ist diese Frage ein bisschen zu einfach, aber eine Frage, die wir uns wahrscheinlich immer stellen, wohin gehen wir? Ich glaube, dieser Text ist so stark, weil er nicht nur eine feministische Lesart hat, sondern eigentlich generell fragt, wie verhalten wir uns zu den Strukturen, in denen wir leben? Was nehmen wir an? Was können wir ändern? Wie gehen wir damit um?
Liebe Leonie, vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren über die Biografie von Charlotte Perkins Gilman, über die Entstehungszusammenhänge der gelben Tapete oder über die literarischen Topoi der Schreibenden und auch der kranken Frau, dann schauen Sie gerne auch in unser digitales Programmheft, das Bobook, das finden Sie auf unserer Website. Bis dahin danke Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns auf Ihren Besuch im Oval Office. Tschüss.